NDR 1 Niedersachsen. Unser Thema.
Man wusste ja erst nicht, wie und warum und um welche Dimensionen das hatte. Ich kann nur sagen, einfach nur schrecklich. Und das steckt mir persönlich, aber ich denke uns allen im Emser heute neuen Knochen.
Auf dem Weg nach Laatzen habe ich gedacht, das geht doch gar nicht. Der kann doch gar nicht verunglücken. Die Technik ist so gebaut, dass das ausgeschlossen ist.
Die persönliche Schuld der Angeklagten war minimal. Es war ein Fehler, den jeder Mensch machen kann, der aber zu enormen Folgen geführt hat.
Wir haben vor kurzem das Zugunglück in Bad Aibling in Bayern gehabt, wo auch menschliche Fehler vorhanden sind. Und man sich schwer tut, dem Betreffenden einen Vorwurf zu machen, denn in einer Zehntelsekunde passiert eben manchmal ein Unheil. Das ist das Traurige und Tragische.
Auf den Tag genau vor 10 Jahren ereignete sich auf der Transrapid-Versuchsanlage im emsländischen Laatzen das schlimmste und folgenreichste Unglück in der Geschichte der Magnetbahntechnologie. 23 Menschen verloren ihr Leben, 11 Menschen wurden schwer verletzt. Viele sind bis zum heutigen Tag traumatisiert. Gleichzeitig führte die Katastrophe in das endgültige Aus für den stets umstrittenen Transrapid. Wir wollen heute noch einmal auf den Tag zurückblicken, der das gesamte Emsland nachhaltig verändert hat. Am Mikrofon begrüßt Sie Peter Kliemann. Den meisten Emsländern ist das Unglück heute noch präsent. Sie waren stolz auf das Hightech-Projekt, das ihren bis dahin oft noch als provinziell belächelten Landkreis bundesweit positive Schlagzeilen eintrug. Viele von ihnen waren selbst schon einmal in Höhe Null geflogen, wie die Marketingstrategen der ersten Stunden das Gefühl vom berührungslosen Gleiten über die gut 30 Kilometer lange Endlosschleife schwärmten. Und dann dieser 22. September. Einer der ersten Journalisten am Unglücksort war mein Kollege Job Wösten.
Der 22. September 2006 ist ein schöner Spätsommertag. Verschiedene Gruppen aus dem Emsland und der Grafschaft Bentheim machen sich auf den Weg zur Transrapid-Versuchsanlage in Laatzen. Insgesamt 28 Menschen wollen am Vormittag erleben, wie schnell der Transrapid TR-08 schweben kann. Unter ihnen auch die beiden Krankenschwestern Stefanie Freimuth-Hunfeld und Marita Frerichs aus Papenburg. In einem Interview, das sie ein Jahr nach den Ereignissen geben, erinnern sie sich an den Tag, den sie wohl nie vergessen werden.
Wir waren eigentlich alle guter Dinge. Die Sonne schien.
Marita hat mich noch hier abgeholt. Wir haben noch gemeinsam meinen Sohn zum Kindergarten gebracht. Es war freitags, wie das eben ist. Man freut sich aufs Wochenende. Es war sollte ein schöner Tag werden.
Bevor die Besuchergruppen eintreffen, beginnt um 7.45 Uhr der Arbeitstag auf der Teststrecke. Um 8 Uhr schickt ein Mitarbeiter im Leitstand das Sonderfahrzeug zur routinemäßigen Inspektionsfahrt auf die Strecke. Um Punkt 8.59 Uhr kommt das Fahrzeug, das etwa die Ausmaße eines LKW hat und 60 Tonnen wiegt, wieder am Bahnhof 2 in Laatzen an. Die beiden Fahrer steigen aus, sie gehen zum Leitstand und tauschen Messprotokolle aus, dann kehren sie zurück. Um 9.24 Uhr bekommt das Sonderfahrzeug den Auftrag, wieder loszufahren. 4 Minuten später hält es wie vereinbart an der Stütze 120 auf der Teststrecke. Mittlerweile sind die Besuchergruppen am Transrapid-Bahnhof eingetroffen.
Dann sind wir eingestiegen in der Halle. Wir haben ja vorher noch diesen Film geguckt über die Transrapid, sind dann da. Dann ist der Film unterbrochen worden, wir sind rausgeholt worden, wir sind durch die Halle eingestiegen. Wir haben uns hingesetzt. Marita und ich, Marita ans Fenster, ich daneben.
Zusammen mit dem Lokführer und Begleitpersonal nehmen insgesamt 31 Menschen Platz in der Bahn. Sie können sich ihre Sitze aussuchen, denn Platz wäre für 190 Personen.
Wir haben erst relativ weit vorne gesessen, bloß dann hatten wir von der Fensterscheibe her so einen Balken und dann konnten wir nicht direkt nach draußen schauen. Und somit hatte Frau Hunfeld den Vorschlag gemacht, uns noch ein bisschen weiter nach hinten zu setzen, sodass wir auch eine freie Sicht nach draußen hatten.
Eine Entscheidung, die den beiden Frauen vermutlich das Leben gerettet hat. Es ist 9.43 Uhr. Die Magnetschwebebahn TR-08 setzt sich in Bewegung, zunächst ein Stück rückwärts.
Dieses Rütteln vom Magneten, als es eingeschaltet worden ist, da habe ich mich nämlich noch gefragt, was ist das? Und dann wurden wir aber auch gleich aufgeklärt, dass es dann jetzt auch gleich losgeht.
Bis dahin läuft also alles normal. Aber jetzt beginnt die Fehlerkette, wie die Staatsanwaltschaft sehr schnell ermittelt. Sprecher Alexander Retemeyer sagte damals in einem Fernsehinterview.
Obwohl nach den Unterlagen, nach den schriftlichen Unterlagen, das Sonderfahrzeug noch bei der Stütze 120 stand, ist der Transrapid in Bewegung gesetzt worden, ist in Richtung Norden losgefahren.
Ich weiß so, dass ich nochmal rausgeguckt habe, Marita ist ja aufgestanden, und gedacht habe, so, das Ding ist ja Gott sei Dank unfallfrei. Und dann schrie auch schon jemand, bremsen oder stopp, es schrie auf jeden Fall irgendjemand was.
Und dann ist es nach etwa 58 Sekunden Fahrt zu dem Zusammenstoß gekommen.
Und dann kamen auch schon die ganzen Sitze auf mich zu, ne? Also das ist so die letzte Erinnerung.
Mit 178 Kilometern pro Stunde rast der Transrapid auf den stehenden Werkstattwagen. 23 Menschen sind sofort tot. 8 Insassen werden schwer verletzt. Auch die beiden Fahrer des Werkstattwagens überleben den Aufprall. Marita Frerichs und Stefanie Freimuth-Hunfeld verlieren für kurze Zeit das Bewusstsein, kommen dann aber wieder zu sich.
Als ich wieder wach wurde, da war ich dann eingedeckt von Trümmern, eingeklemmt. Ich hatte auch gleich 2 Tote neben mir liegen. Ich habe wirklich gedacht, ich sterbe.
Schon alleine wegen der Luft.
Genau.
Also wenn man auch nicht das Feuer direkt gesehen hat, aber man hat den Qualm wahrgenommen, man wusste, da ist was los und man hatte so oder so schon knapp Luft aufgrund der Verletzung, die man am Brustkorb mitgetragen hatte. Und dann auch noch dieser qualmende, beißende, da hat man einfach nur gedacht, wir ersticken hier.
Es dauert etwa eine Viertelstunde, bis die ersten Rettungskräfte eintreffen. Todesangst bei den Überlebenden oben im Wagen.
Also ich habe auf jeden Fall gedacht, oh Gott, also ganz blöd. Ich habe gedacht, wenn du jetzt an dein Handy drankommen würdest, würdest du deinen Sohn anrufen. Und dann habe ich gedacht, naja, Gott sei Dank hat er ja einen guten Papa. Und dann hat man echt nur gedacht, wenn der liebe Gott es so will, dann will er es halt so. Dann müssen wir jetzt sterben.
Stefanie Freimuth-Hunfeld und Marita Frerichs haben großes Glück. Sie werden gerettet. Zwar schwer verletzt, aber sie leben.
Katastrophen dieser Größenordnung erfordern Krisenmanager, die schnell und entschlossen handeln. Diese schwere Aufgabe fiel an jenem 22. September 2006 dem damaligen Landrat Hermann Bröhring zu. Herr Bröhring, heute sind Sie nicht mehr in diesem Amt, aber als Sie damals zum ersten Mal von dem Unglück erfahren haben, was ist Ihnen da, von der menschlichen Tragik einmal abgesehen, die das Unglück ja mit sich brachte, durch den Kopf gegangen?
Für mich war im ersten Augenblick schon klar, die, die bis jetzt nicht rausgekommen sind aus dem zerstörten Wagen, kommen nicht mehr lebend heraus. Und auf dem Weg nach Laatzen habe ich gedacht, das geht doch gar nicht. Der kann doch gar nicht verunglücken. Die Technik ist so gebaut, dass das ausgeschlossen ist. An diesem Besenwagen, der da auf der Strecke geblieben ist, habe ich natürlich nicht gedacht. Später in den Tagen drauf habe ich gedacht, bei dieser riesigen, tollen Technik hat man dieses kleine technische Problem, dass sich diese beiden Wagen nicht begegnen können oder nicht gleichzeitig auf der Strecke sind, nicht gelöst.
Nun ist es eine menschliche Tragödie, aber Sie waren als Landrat ja auch im Grunde genommen zuständig für den Katastrophenschutz. Es war ja im Grunde genommen eine Katastrophe. Ja. Wie haben Sie das als Manager solch eines Unglücks eigentlich erlebt?
Ich will dazu auch nur folgende Anmerkung machen. Der erste Punkt ist, ganz hervorragend war der Einsatz der Feuerwehr. Es gab auch dann in der Frage des Einsatzes einen kurzen Disput mit dem örtlichen Polizeileiter hier in Lingen, dem ich klar machen musste, dass für die Abschirmung des Geländes wir als Landkreis zuständig waren und die Dreistigkeit des ein oder anderen Medienvertreters, die hat mich damals in der Stunde schon erschreckt, dass man keinerlei Rücksicht nimmt auf das, was da an Tragik auf der Strecke lag. Und wir haben ja noch ein Flugverbot ausgesprochen oben drüber, an dem haben sich auch einige nicht gehalten. Aber alles im Allen muss ich sagen, die Hauptleidtragenden neben den Angehörigen waren ja die Feuerwehrleute, die diese schwere Bergung vornehmen mussten und die Ärzte, die nachher den Tod feststellen mussten, die Identifikation vornehmen mussten. Man lernt aus so einem Beispiel oder so einer Tragik.
Wer heute durch Laatzen im Emsland fährt, der findet überall Spuren des Transrapid. Hinweisschilder lenken Ortsunkundige zum Besucherhügel, ein kleiner Berg, der längst mit Bäumen zugewachsen und deren Aufgang mit einem Brett vernagelt ist. Auch die Versuchsanlage ist 5 Jahre nach dem Betriebsende immer noch ausgeschildert. Ein verblichener TR-06 rostet auf dem Vorplatz des ehemaligen Besucherzentrums vor sich hin. Aus der Werkhalle lugt der TR-09, der derzeit im Internet versteigert wird. Nebenan erinnert ein Denkmal an die 23 Toten des Transrapid-Unfalls. Das sind die sichtbaren Spuren. Bei den Menschen in der Region ist der Unfall aber auch immer noch in den Köpfen und hat ihr Leben beeinflusst, wie Hedwig Ahrens erfahren hat.
PKW gegen Pfeiler, so lautet die erste kurze Meldung zum Transrapid-Unfall, die am 22. September 2006 beim Feuerwehrmann Anton Lügen in Papenburg eingeht. Der damals 54-Jährige ist an diesem Tag Abschnittsleiter der Freiwilligen Feuerwehr Emsland Nord und damit für den Einsatz auf der Teststrecke in Lahten verantwortlich. Aus der Kurzmitteilung wird ein Großeinsatz. Lügen erinnert sich noch genau an den Moment, als er über eine Drehleiter in den zerstörten Transrapid steigt. Zuerst müssen die Lebenden gerettet und danach die Toten geborgen werden. Das ist der Ablauf.
Als Feuerwehrmann, ein alter Hauding, da stumpft man ab. Aber dies war natürlich auch für mich, muss ich sagen, ziemlich Hammer. Ne? Das muss man sich vorstellen, da stand ein Schuh, da war noch ein halber Bein drin oder ein Arm lag da irgendwo drin und dann anhand der Klamotten, anhand der Hemden, Mensch, das könnte wohl zu dem passen.
Ein Kraftakt für die freiwilligen Feuerwehren und die Rettungskräfte. Ihnen sei zugute gekommen, dass man sich im Emsland untereinander kennt, sagt Lücken. Natürlich denke er am Jahrestag an den Unfall zurück, aber mit professionellem Abstand.
Nach den 10 Jahren, okay, wenn das Datum kam, oh ja, weißt du noch, da war da Transrapid, war ein scheiß Einsatz und das war es dann. Ne? Okay. Es ist passiert, wir haben unser Bestes getan und mehr ist nicht. Ne?
Für seine Besonnenheit wird Lücken nach dem Einsatz ausgezeichnet. Am Unfalltag stehen den Feuerwehren Notfallseelsorger zur Seite, um die grausamen Bilder zu verarbeiten. Und das hat bis heute Auswirkungen, sagt Lücken. Die Unterstützung durch Seelsorger werde seitdem intensiver im Emsland genutzt. Außerdem sei in die Ausstattung der freiwilligen Feuerwehren investiert worden. Als Lücken am Unfalltag die Rettung koordiniert, kümmern sich auch Mitarbeiter der Versuchsanlage um die Verletzten und Hinterbliebenen der Toten. So wie diese Sekretärin, die ihren Namen nicht im Radio hören will.
Und da fragt man sich natürlich auch heute noch, 10 Jahre später, manchmal so, ich habe da zum Beispiel so einen jungen Mann irgendwie, der saß da auf dem Boden, in den Arm genommen, den kannte ich gar nicht. Und manchmal denke ich noch an den, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Denke ich so, ja, ne, der hat seinen Papa da verloren. Was ist wohl aus dem geworden? Oder wie leben die heute? Wie sind die damals damit umgegangen? Ne?
Die Erlebnisse vom Unfalltag wird die Transrapid-Mitarbeiterin nicht los. Sie hat danach noch bis 2011 weiter auf der Versuchsanlage gearbeitet. Dann wird der Betrieb in Lahten eingestellt. Nach ihrer Entlassung braucht die Sekretärin 1 Jahr, um neue Arbeit zu finden. Der 10. Jahrestag des Unglücks führt sie wieder an die alte Versuchsanlage zurück. Dort besucht sie heute die Gedenkstätte für die Todesopfer.
Um mir das nochmal ja, so ein bisschen vor Augen zu, nochmal nachzufühlen, irgendwie, wie ist das jetzt? Und man hat natürlich auch, ich war auch direkt an der Unfallstelle damals, so dieses, ne, wie ist das alles so gewesen? Das holt man sich dann nochmal so ein Stück weit zurück. Zeit heilt nicht alle Wunden, aber Zeit lässt halt so ein Stück weit vergessen.
Noch steht die etwa 32 Kilometer lange Versuchsstrecke im Emsland. Der 1000-Füßler aus Beton sollte schnell abgebaut werden, fordert der niedersächsische Landtagspräsident und Emsländer Bernd Busemann. Er befürchtet, dass die Anlage sonst zu einem Denkmal misslungener Technologiegeschichte verkommen könnte.
Es rostet und gammelt vor sich hin. Es ist einfach nicht schön anzuschauen. Das hat dann für das Emsland auch mal ein Stückchen Niederlage bedeutet. Wir sind ja mittlerweile erfolgsverwöhnt, aber das war eben mal eine Sache, die ist am Ende nicht zu einem guten Ergebnis geführt worden. Und die erhofften Arbeitsplätze und anderes mehr, Tourismus und so, das ist zum Stillstand gekommen.
Besonders die Gastronomie hat das zu spüren bekommen. Monika Teisling gehört das Hotel Lathener Marsch. Bis zum Transrapid-Unfall halten an 4 Tagen die Woche mehrere Busse bei ihr. Die Besucherfahrten auf der Teststrecke locken Touristen nach Lathen.
Wir waren also mittags schon so um die 50, 60 Essen. Und die fielen dann weg von heute auf morgen. Ganz schlimm war es also 2008, wo jeder wusste, dass es vorbei ist und dass hier nicht mehr geschwebt wird. Ne?
Der Umsatz bricht ein. Teisling muss sich ein neues Konzept für ihre Gastronomie ausdenken. Heute verpachtet sie eine Weide nebenan als Wohnmobilstellplatz. Radfahrer, die in Lahten länger Pause machen, sind selten geworden. Sie schlagen häufig einen anderen Weg an der Ems ein, so wie Stefan Holzammer aus Augsburg. Er hat für seine Radtruppe in Lahten keinen Stopp eingeplant.
Nee, wir fahren durch. Wir waren in Haaren und fahren jetzt nach Papenburg. So Transrapid ist natürlich in aller Munde gewesen, ja, und durch den fürchterlichen Unfall Fall ist leider das Thema beendet.
Für die Menschen in der Region gilt das nicht. Mehr als 30 Jahre lang wurde in Lahten die Magnetschwebetechnik erprobt, sagt Samtgemeindebürgermeister Karl-Heinz Weber. Er plant deshalb ein Technikmuseum an der Stelle der ehemaligen Versuchsanlage.
Also der Gedanke an ein Museum ist schon recht alt. Wir haben uns aber während des laufenden Versuchsbetriebes natürlich nie getraut zu sagen, wir sprechen von einem Museum. Da haben wir von einer magnettechnischen Sammlung gesprochen. Und die Ideen sind natürlich auch in dem Gesamtzusammenhang zu sehen, was geschieht mit der Anlage.
Ein Thema, das auch die Lahtener Einwohner beschäftigt. Sie denken wie Hanna Schindler aus Niederlangensiedlung mit Trauer an den 22. September 2006 zurück und mit Stolz an die Zeiten des Transrapids. Dass mit dem Unfall das Ende dieser Technologie eingeläutet wird, kann sie bis heute nicht verstehen.
Das schmerzt uns. Es stürzen Flugzeuge ab. Es passiert mit dem ICE etwas, wo noch viel mehr Menschen umkommen. Es ist alles schlimm, aber man muss es nicht immer wieder neu auftischen. Man muss einmal sagen, jetzt ist es gut gewesen.
Das Transrapid-Unglück, Herr Beröhring, war ja zugleich auch ein riesiges mediales Ereignis. Bilder von der Unfallstelle erschienen sogar auf den Titelseiten großer europäischer und amerikanischer Zeitungen. Die Kehrseite, es soll ja auch politische Zänkereien gegeben haben. Wer ist der Erste oder die Erste vor der Kamera oder an den Mikrofonen? Wer muss mit aufs Bild? Wie haben Sie denn diese Situation damals empfunden?
Ich habe das damals sehr wohl gesehen, wie sich Bundes- und Landespolitik darum gerissen haben. Aber eine Politikerin, die sich wirklich vorbildhaft benommen hat, das war die Kanzlerin Angela Merkel, die abfragte, was da passiert ist, die dann mich fragte, wann denn die Rettungsarbeiten weitestgehend abgeschlossen seien und wann sie am besten einfliegen könnte, um nicht zu stören. Sie ist mit einer für mich beachtenswerten Zurückhaltung gekommen, hat mit den Angehörigen gesprochen und hat nicht das Mikrofon gesucht, wie viele andere, weil ich glaube schon, dass sie ziemlich erschrocken war über das, was da passiert war.
2 Jahre nach der Tragödie von Lahten folgte die juristische Aufarbeitung des Unglücks vor dem Landgericht Osnabrück. Zunächst mussten sich die beiden Betriebsleiter Günther S. und Jörg M. verantworten, wegen fahrlässiger Tötung in 23 Fällen und 11-facher fahrlässiger Körperverletzung wurden sie am 23. Mai 2008 zu 24.000 bzw. 20.000 Euro Geldstrafe verurteilt. Die beiden Fahrdienstleiter Günther M. und Willem K. wurden in einem zweiten Prozess angeklagt. Die Transrapid-Versuchsanlage diente eigentlich der Erprobung und Weiterentwicklung der Magnetschwebetechnik, aber schon in den 90er Jahren hatten zahlreiche Besucher die Möglichkeit, den Marketing-Slogan »Fliegen in Höhe Null« auszukosten. Doch der zu diesem Zeitpunkt längst feste Bestandteil des Arbeitsprogramms auf der Versuchsanlage trieb den Unfall erst in die dramatische Dimension mit den 23 Toten und 11 Verletzten. Ausgelöst wurde das Unglück zwar durch das persönliche Fehlverhalten der Fahrdienstleiter, doch der Ursprung, so Dieter Temming, Vorsitzender in den damaligen Prozessen, lag in einer gravierenden Fehleinschätzung der beiden Hauptangeklagten.
Nun, die Erklärungen dafür liegen in erster Linie auch in den Persönlichkeiten der Hauptangeklagten, die nämlich der Auffassung waren, dass sie ein perfektes System geschaffen hatten, was allerdings fehleranfällig war. Und das war etwas, was sie letztlich falsch gemacht haben.
Günther S. und Jörg M. hatten ein Vier-Augen-Prinzip zur Grundlage ihrer betrieblichen Sicherheitsanweisungen gemacht. Die diensthabenden Fahrdienstleiter hatten sich gegenseitig zu kontrollieren. Doch dieses Verfahren versagte am Unglückstag. Unter anderem, weil der zweite Fahrdienstleiter durch ein Gespräch abgelenkt war, aber auch, weil es 2 parallele Funksysteme gab, die ein gleichzeitiges Mithören der Anweisungen in den beiden Fahrzeugen, dem Werkstattwagen und dem Transrapid, verhinderte. Für den Vorsitzenden Richter Temming hätte schon ein uraltes Sicherheitsprinzip alles verhindern können.
Nach meinem Dafürhalten durch eine ganz einfache und simple Methode etwa eines Schlüsselprinzips, dass man dafür gesorgt hätte, dass das eine Verkehrssystem nicht in Betrieb genommen werden konnte, solange der Transrapid auf der Strecke war und umgekehrt. Dieses Prinzip ist ein ganz altvorderes Prinzip und möglicherweise für den so technikverliebten Angeklagten so antik, dass er es für eine Zumutung hielt, es noch zu verwenden.
Beide Schlüssel für Werkstattwagen und für den Transrapid an einem Schlüsselbund und es hätte immer nur ein Fahrzeug zur Zeit fahren können. Doch es gibt weitere Faktoren, die das dramatische Ereignis begünstigten. Vermutlich hatte die jahrelange Routine erwartbare Reflexe beim Bordpersonal verdrängt. So hätte den Technikern im Zug ihr Zeitgefühl sagen müssen, dass zwischen dem ersten Halt nach der Hallenausfahrt und der Freigabe für die Besucherfahrt zu wenig Zeit lag, als dass die Strecke wieder hätte freigeräumt sein können. Aber, und darin lag das Hauptverschulden, es gab technische Möglichkeiten, die bei konsequenter Umsetzung den Unfall verhindert hätten. Ein Zeuge erinnerte sich im Prozess, dass die Fahrdienstleiter des Unfalltages schon bei einer Schulung auf das Setzen sogenannter Marker verzichteten. Sie betrachteten das eingeführte Vier-Augen-Prinzip ihrer Chefs für ausreichend. Aber zumindest die Zahl der Opfer wäre deutlich geringer, wenn auch die Behörden ihre Arbeit erledigt hätten. Richter Dieter Temming.
Dazu kam natürlich auch, dass der Testbetrieb letztlich als Publikumsverkehr eröffnet war, wofür es eigentlich keine klaren rechtlichen Bestimmungen gab, keine Erlaubnisse, jedenfalls keine gesetzlich gedeckten Erlaubnisse, was natürlich auch wiederum Fragen aufwarf, ob die Überwachungsbehörden ihre Aufgabe wirklich hinreichend erfüllt hatten.
Im März 2011 standen Günther M. und Willem K. an gleicher Stelle vor dem gleichen Richter. Beide räumten schon bei den ersten Vernehmungen auf dem Leitstand ihre fatalen Fehler ein. M. hat den Fahrweg nicht elektronisch gesperrt, weil er, wie auch alle anderen Fahrdienstleiter, die entsprechende Anweisung als nicht bindend verstanden hatte. Und K. ließ sich in ein Gespräch verwickeln und dadurch ablenken. Juristen sprechen von einem Augenblicksversagen. Der eine Augenblick, der 23 Menschen das Leben kostete und 11 weitere verletzte, viele Emsländer traumatisierte. Alle 4 Verurteilten sind heute gebrochene Menschen. Sie werden ihr Leben lang mit dieser Schuld leben müssen. Brauchte es da aber überhaupt noch diese Prozesse? Dieter Temming meint, ja.
Das Urteil war erforderlich, um den Rechtsfrieden wiederherzustellen und eine eindeutige Festlegung von Schuld und Verantwortlichkeit vorzunehmen. Dies erwarteten nicht nur die Öffentlichkeit, sondern vor allen Dingen die Angehörigen, die Sicherheit darüber haben wollten, ob es ein tragisches Unglück war oder ob für diesen Unfall jemand aufgrund eines Verschuldens Verantwortung trug. Und diese Entscheidung musste die Justiz fällen. Die persönliche Schuld der Angeklagten war minimal. Es war ein Fehler, den jeder Mensch machen kann, der aber zu enormen Folgen geführt hat. Die Auswirkungen sind enorm gewesen. Man kann aber das Maß der Schuld hier nicht ignorieren, sondern man muss das zum Maßstab auch der Bestrafung machen. Und deswegen sind die Strafen eigentlich sehr moderat gewesen, auch für die beiden Fahrdienstleiter, die Bewährungsstrafen erhalten haben, weil sie letztlich einen Fehler gemacht haben, der im System vorgegeben war.
NDR 1 Niedersachsen. Unser Thema.
Die politische Aufarbeitung fand 2007 im Niedersächsischen Landtag in einem parlamentarischen Untersuchungsausschuss, kurz PUA, statt. Für die Opposition, damals SPD und Grüne, stand am Ende des PUA fest, dass Wirtschaftsminister Walter Hirche die politische Verantwortung trägt. Der SPD-Obmann im Ausschuss, Gerd Will.
Es ist deutlich geworden durch die Vernehmung des Ministers, dass es nur eine unzureichende Fachaufsicht vom Ministerium in Richtung auf die Landesbehörde gab. Die innere Organisation des Ministeriums und auch der obersten Landesbehörde kann man nur als desolat von den Arbeitsabläufen bezeichnen und hat natürlich dazu geführt, dass eine wirksame Fachaufsicht völlig fehlt.
Von einem Organisationsverschulden sprach die Opposition und forderte den Rücktritt des Ministers. Die Regierungsparteien von CDU und FDP kamen nach 30 Ausschusssitzungen zu einer klar anderen Schlussfolgerung. Der zuständige Wirtschaftsminister damals war, wie gehört, Walter Hirche. Meine Kollegin Martina Schimmelpenning hat ihn kürzlich getroffen und ihn gefragt:
Herr Hirche, was war das Unfassbare an diesem Unglück?
Aber für mich war das Unfassbare, und das hat ja nachher auch die Untersuchung ergeben, dass das System in sich sicher war. Es war eine Strecke, eine zwar eingleisige Strecke, aber ein Rundkurs und es konnte kein Zug entgegenkommen. Es war die Situation, die sich nachher als verhängnisvoll herausgestellt hat, dass man einen Werkstattwagen auf der Strecke hat stehen lassen. Mit der hat niemand gerechnet und die war natürlich auch nicht zulässig und nicht vorgesehen. Wir haben leider immer wieder diese Art von menschlichem Versagen. Täglich hat man das vielleicht, indem man mal eine Tasse fallen lässt, aber das hat eben nicht so schreckliche Folgen. In einer Zehntelsekunde passiert eben manchmal ein Unheil. Das ist das Traurige und Tragische.
Es folgten ja monatelange Ermittlungen, einerseits die Staatsanwaltschaft und dann, das hat Sie ja persönlich noch viel mehr betroffen, der Untersuchungsausschuss hier im niedersächsischen Parlament, wo es zum Teil ja sehr heftige Angriffe auch gegen Sie persönlich gegeben hat. Wie empfinden Sie das jetzt in der Rückschau?
Also ich habe das damals als eine der bittersten Situation in meiner Ministerzeit gefunden. Und diese Zeit waren nicht persönliche politische Angriffe, sondern es waren wirklich sehr persönliche, als hätte ich die Regeln so aufgestellt, dass das Unglück quasi notwendigerweise passieren musste. Das fand ich extrem ungerecht und extrem auch fehl in der Sache. Und das hat mich sehr geschmerzt, ich denke auch heute noch. Diese Art von Auseinandersetzung, finde ich, tut auch der Politik nicht gut. Politische Verantwortung letzten Endes hat ein Verkehrsminister, der für diesen Bereich zuständig ist. Aber das ist noch etwas anders, als wenn man jemandem eine persönliche Schuld vorwirft, so als hätte man irgendjemanden umgebracht. Vielleicht wären andere drüber hinweggegangen, aber mich beschäftigt das noch heute.
Es folgten Monate der Unsicherheit für diese Teststrecke. Dann gab es eine Genehmigung, dann da gab es wieder keine. Sie haben immer sehr dafür gekämpft, dass diese Strecke erhalten bleibt. Warum?
Ich bin heute noch der Überzeugung, dass der Transrapid eine Technologie ist, die Deutschland an die Spitze der Verkehrsnationen der Welt gebracht hätte, weil der Transrapid, wenn wir zum Beispiel die Flughäfen miteinander verbunden hätten, den regionalen Flugverkehr in Deutschland hätte überflüssig gemacht. Ich glaube auch, dass die Lärmprobleme, die diskutiert worden sind, letzten Endes zu meistern gewesen wären. Es ist gescheitert an 500 Millionen, die da angeblich nicht da waren. Aber wenn man sich anguckt, dass die Nachrüstung der Bahnstrecke Berlin-Hamburg allein über 2 Milliarden gekostet hat, dann erweist sich das im Rückblick als lächerlich, dass hier eine neue Technologie an 500 Millionen gescheitert ist.
Aber wer ist denn zuerst ausgestiegen oder sagen wir, wer hatte nicht genug Mumm und war bereit, das Geld zu geben? Die Industrie oder die Politik?
Naja, wie oft ist es so, es gibt nicht nur eine Ursache. Bei der Industrie hat ja Siemens eine große Rolle gespielt, die Technologie angeboten haben und auch favorisiert haben. Andererseits war Siemens der Großlieferant der Deutschen Bahn. Und ich denke schon, dass da Gespräche stattgefunden haben nach dem Motto, wo wollt ihr eigentlich Geschäfte machen? Wollt ihr im traditionellen Geschäft weiter Anbieter bleiben? Wir haben auch Bombardier, wir haben andere. Oder wollt ihr auf eine neue Technologie, die wir, sprich Deutsche Bahn, ablehnen? Also ich glaube schon, da war etwas. Und in der Politik hat ein Stückchen Mut gefehlt, diese neue Technologie zu realisieren. Es haben sich die bestehenden Strukturen als stärker erwiesen als das Neue. Mich hat das ein bisschen daran erinnert, was ich in anderen Technologiebereichen auch erlebt habe. Heute zum Beispiel haben wir in den Heizungen überall Brennwertöfen. In der Zeit etwa Ende der 80er Jahre hatte ein niedersächsischer Erfinder in Peine diese Brennwertöfen auch schon auf den Markt gebracht. Der ist kaputt gemacht worden von den großen Marktanbietern, die so lange das verhindert haben, bis sie selber die Technik hatten. Also wir haben immer wieder solche verdeckten Technologiekriege, würde ich sagen. Und wir müssen jetzt sehen, dass wir vielleicht auf anderen Feldern Lehren daraus ziehen, neue Dinge nicht sofort kaputt zu machen, weil die Platzhirsche damit nicht einverstanden sind, sondern mehr Chancen für Innovation und Technologiegründer.
Kann man denn sagen, wenn wir jetzt auf den Anlass dieser Sendung nochmal zu sprechen kommen, die Ursache für das Unglück in Lahrten war zwar menschliches Versagen, aber am Ende war dieses Unglück der Punkt, der die Transrapid-Technologie zum Stehen gebracht hat?
Also das ist sicher ein entscheidender Punkt, der von den Gegnern angeführt worden ist, nach dem Motto, da seht ihr, der ist auch nicht sicherer als die bestehende Technologie. Und das war ja immer ein Argument, die größere Sicherheit. Und insofern hat das sicher ganz wesentlich dazu beigetragen, das endgültige Stoppsignal zu geben. Meine Einschätzung ist allerdings rückblickend, es wäre auch ohne dieses tragische Unglück wahrscheinlich zu keinem Durchbruch gekommen, weil die Beharrungskräfte zu stark waren.
Wenn man sich in der politischen Landschaft Niedersachsens umschaut, Herr Bröhring, dann galten Sie oder gelten ja auch immer noch als gut vernetzt mit hervorragenden Kontakten in die Schaltstellen der politischen, aber auch der wirtschaftlichen Macht. Nicht zuletzt diesem Netzwerk ist es ja zum Beispiel zu verdanken, dass die A31 viel früher gebaut wurde als vom Bund ursprünglich geplant. Aber im Fall Transrapid hatten Sie scheinbar keine Fortünen, denn letztlich war ja dieses futuristische Verkehrssystem nicht zu halten. Wo war denn damals der Webfehler?
Also, der Webfehler ist im Grunde genommen schon in der ersten Stunde gemacht worden, weil man die Zuständigkeit für diesen sagenhaften Zug in die Hände des Verkehrsministeriums gelegt hat, Abteilung Bundesbahn. Da das aber von Anfang an erkennbar war, dass der Transrapid möglicherweise ein Konkurrenzverkehrsmittel wird zur Bahn, konnte es nicht laufen. Da könnte man eine ganze Reihe von Beispielen nennen. Der zweite Punkt war, später, als man in die Erprobung gehen wollte, da waren ja diese Streckenüberlegungen Hamburg, Berlin und so fort und so weiter, war mit im Geschäft die Lufthansa und die Bahn. Beides Verkehrseinheiten, die, wenn sie clever gewesen wären, sich zusammengetan hätten, gesagt, das ist genau die Ebene zwischen unseren Möglichkeiten, den Transrapid fahren zu lassen. Damit wäre der innerdeutsche Flugverkehr erheblich entlastet worden. Aber das wollte man aus lobbyistischen Gründen nicht. Der zweite Punkt, ich habe auch den Eindruck, im Lauf der vielen, vielen Verhandlungen mit Siemens und mit Thyssen gewonnen, dass insbesondere Siemens so recht zu dieser Technik nicht gestanden hat, weil sie eventuell Wettbewerbsminderungschancen für ihren ICE sah. Das ist die eine Komponente und will das an dieser Stelle sofort hinzufügen. Der dritte Webfehler war, dass man meines Erachtens in der Anfangsphase von Seiten des Bundes, ich will nicht sagen, die Firmen glattgestellt hat, indem man praktisch alle Entwicklungskosten übernommen hat. Aber als dann im Jahre 2000 eine neue Förderperiode anbrach und der Bund zu Recht gesagt hat, so, das Ding ist jetzt halbwegs erprobt oder weitgehend erprobt. Jetzt müssen die beiden Systementwickler Thyssen und Siemens auch einen höheren Eigenanteil bringen, haben sie schlicht und ergreifend abgelehnt. Und das nehme ich für mich in Anspruch. Hätten wir nicht von Seiten des Landkreises massivst in Berlin, und mir hat der damalige Staatssekretär Alfred Tacke im Bundeswirtschaftsministerium sehr, sehr, sehr geholfen, dann wäre im Jahre 2000 während der Expo in Hannover gar kein Transrapid in Lahrten gefahren. Es wäre kein Ministerpräsident aus China da gewesen, der mit dem Transrapid hätte fahren können. Der Bundeskanzler Gerd Schröder hätte den Transrapid nicht nach China verkaufen können. Und er würde wahrscheinlich in Shanghai heute nicht seine Runden drehen.
Es gibt viele ernstzunehmende ehemalige Akteure, die den Transrapid heute als Opfer politischer und wirtschaftlicher Machtinteressen sehen. Dazu passt das bislang letzte Kapitel in der Geschichte eines innovativen Verkehrssystems, das vielversprechend gestartet war. Der Rückbau des ehemaligen Testgeländes zwischen Lahrten und Dörpen. Noch immer steht der Betonfahrweg wie ein Mahnmal in der Landschaft und rottet vor sich hin. Vertraglich geregelt ist, dass die letzte Betreiberin, die Industrieanlagenbetriebsgesellschaft, kurz IABG, aus dem bayerischen Ottobrunn für den Rückbau verantwortlich ist. Doch sichtbar passiert bislang nicht viel. Der zuständige Baudezernent des Landkreises Emsland, Dirk Kuppenmeier, ist ratlos angesichts der Sturheit der Bayern.
Tja, ich kann das gar nicht abschätzen. Im Augenblick sind wir ein Stück weit dort auch Zuschauer. Ich denke, technisch ist das auf jeden Fall lösbar. Vom Fahrweg aus hat man bereits einige Stoffe demontiert. Man ist auch dabei, Schadstoffe zu entsorgen. Auch der Rückbau der Betonteile wäre möglich, technisch auf jeden Fall lösbar.
Der Grund für den zögerlichen Rückbau ist ein Streit zwischen der IABG und dem Bund. Der hatte eine finanzielle Beteiligung in Höhe von rund 40 Millionen Euro zugesagt. Allerdings unter Anrechnung der Verkaufserlöse, die die IABG durch den Verkauf und die Verwertung zum Beispiel wertvoller Altmetalle wie Tonnen von Kupfer erzielt. Obendrein erhielt die IABG bereits 19,3 Millionen Euro von den Versicherungen für den beim Unfall zerstörten Zug, ohne dass dafür ein Ersatz angeschafft wurde. Aber auch wenn die Arbeiten weitergehen, bleiben Fragen offen. Denn ursprünglich geplant war die völlige Wiederherstellung der landwirtschaftlichen Flächen. Das, so der Baudezernent, dürfte nicht eins zu eins gelingen.
Wir haben Fundamente, die bis zu 16 Meter tief in den Boden abgeteuft sind. Einfach ziehen wie ein Zahn geht auf jeden Fall nicht. Man wird in jedem Einzelfall schauen müssen, ob man komplett ausbaut oder auch teilweise Reste im Boden belässt.
Somit müssen sich einige Landwirte auf eine Wertminderung ihrer Flächen einstellen.
Dies ist aber zu klären, insbesondere mit den Grundeigentümern, auf deren Flächen ja der Fahrweg dann verankert ist. Und auch da gibt es Gespräche zwischen der IABG und den Grundeigentümern, in die wir aber auch nicht involviert sind.
Doch die Flächeneigentümer können sich im Streit zwischen Bund und IABG angesichts noch jahrelang pünktlich fließender Pachteinkünfte erstmal gelassen zurücklehnen. Herr Bröhring, Sie gehalten vielen Kollegen stets als Landrat mit Vision und pragmatischen Ansätzen. Es gab ja auch Überlegungen, den Transrapid schon anlässlich der Fußball-WM und der Olympischen Spiele in Brasilien zum Durchbruch zu verhelfen. Diese Überlegungen haben sich ja wohl zerschlagen, wie wir wissen. Und auch als Lösungsvorschlag für die Verkehrsinfrastrukturprobleme auf der Ferieninsel Teneriffa war der Transrapid lange im Gespräch. Da die Frage: Gibt es überhaupt noch eine Chance, dass wir den Transrapid überhaupt noch mal in Europa erleben werden?
Also dann müsste ein völlig neues Denken eintreten, auch insbesondere bei der Politik. Wenn ich mir heute ansehe, ich möchte einen innerdeutschen Flug machen, wie viel Vorlauf- und Nachlaufzeit ich am Flughafen habe, dann bin ich mit einem Transrapid von Hamburg nach München schneller am Zielort, als wenn ich fliegen muss. Rein rational gesprochen müsste es diese Chance geben. Auch angesichts der Tatsache, dass also die Produktionskosten ja günstiger werden, ist der erste Punkt. Der zweite Punkt, Brasilien war eine große Hoffnung, die habe ich so nie gehabt. Teneriffa bleibt für mich als Hoffnung, weil wenn man Teneriffa verkehrsmäßig erschließen will, gibt es kein besseres System als das des Transrapids, weil der Transrapid mit seiner Leistungsfähigkeit und seiner Fahrwegkonstruktion jeden schienengebundenen Fahrzeug um Meilen überlegen ist. Und das ist insbesondere bei der zerklüfteten Landschaft in Teneriffa eine Chance. Ob das aber politisch durchsetzbar ist, weiß ich nicht. Und wenn wir im Augenblick über die große Krise reden, die wir in Europa haben und immer wieder beklagen, dass in den südeuropäischen Ländern zu wenig Investitionen sind, frage ich mich, warum man dieses nicht als Konjunkturprogramm nimmt, um auf diese Art und Weise zu einem anderen Deal zu kommen, wenn ich sehe, wie sonst die Millionen in Europa versickern, in Griechenland, in Spanien und in Portugal. Wer genau die Entwicklungstechnik weiterverfolgt, sieht zurzeit, dass in den USA, meines Wissens in der Wüste in Nevada, genau diese Technik angewandt wird. Der Zug dort 1000 Kilometer die Stunde gefahren sein soll. Warum? Weil man den nächsten Schritt der Camperschen Technik sofort mitvollzogen hat, gesagt, der Zug als berührungsloses Instrument entwickelt eine noch höhere und größere Geschwindigkeit, wenn man ihn seiner Luftwiderstände beraubt. Der Zug fährt dort sozusagen eingehaust in einem Tunnel und schafft auf diese Weise diese Entfernung. Insofern mag es sein, dass er doch noch zum Zuge kommt.
Nun ist das alles sehr hypothetisch, was man mit dem System machen kann. Ja. Das Einzige, was wirklich real ist und tatsächlich schon vorhanden ist, das ist der ehemalige Konsortialpartner Thyssen, baut jetzt Aufzüge mit Linearmotoren, wie sie beispielsweise auf der Transrapid-Anlage
vorhanden waren. Ist das etwas, was Sie zum Abschluss, wo Sie ja jetzt selbst auch nicht mehr zu den Handelnden gehören, persönlich stimmen kann?
Ja, alle Male. Dazu muss ich einfach doch noch dann Folgendes erzählen. Nachdem das Unglück passiert ist und Politik ja dieses Unglück aus meiner Sicht eher zum Anlass genommen hat, den Transrapid zu beerdigen, statt zu akzeptieren, dass wir in einer verkehrstechnischen Gesellschaft bei aller persönlichen Betroffenheit und Trauer der Verunglückten die Tätigkeiten weiterentwickeln müssen. Wir sind ja nie auf die Idee gekommen, nach dem Unglück in Eschede den ICE aufzugeben. Wir haben danach tragische Unglücke auf der Autobahn gehabt mit Bussen. Trotzdem, die Bustechnologie bleibt im Lirren. Also ich will es nicht weiter vertiefen. Mir ist damals aufgefallen, und ich hatte ja die Gelegenheit, mit den Vorständen selbst darüber zu reden, dass Siemens im Grunde genommen blockierte. Der Vorstandsvorsitzende von Thyssen selbst hatte eine sehr moderate Position. Heute weiß ich warum. Weil er längst für sich die berührungslose Technik verstanden hat, sie nicht nur horizontal einzusetzen, sondern auch vertikal. Und dass die Aufzüge in den großen Hochhäusern ihr Ende haben in der Seilzugtechnik, ist auch klar. Was ich sehr bedauere ist, nach meinen Informationen soll jetzt in Süddeutschland ein solcher Modellaufzug gebaut werden. Den hätte ich mir auch lieber im Emsland gewünscht.
Die Frage, was bleibt von der Technologie, die der visionäre Ingenieur Hermann Kempe aus Nordrup bei Osnabrück bereits 1934 zum Patent als Schwebebahn mit räderloser Technik anmeldete, haben wir eben kurz schon im Gespräch mit dem ehemaligen Landrat Hermann Bröhring angerissen. Er sprach davon, dass anscheinend nur beim ehemaligen Transrapid-Mitentwickler ThyssenKrupp die Chancen erkannt wurden, die der Kempersche Linearmotor bietet. Andreas Schierenbeck ist Vorsitzender der ThyssenKrupp Elevator AG. Was gab denn den Ausschlag, Zeit und Geld in die Weiterentwicklung dieser Technologie in Ihrem Geschäftsbereich zu investieren?
Als wir uns das Thema angeguckt haben, was machen wir im Aufzugsbereich, um die Probleme der Aufzugsindustrie besser zu lösen als jetzt, haben wir uns angeguckt, was gibt es denn eigentlich schon. Und das, was wir jetzt bei uns auch hier auf dem Campus um die Ecke haben, ist der Paternoster. Der fährt im Kreis, der fährt kontinuierlich. Und wir hatten überlegt, naja, wenn wir einen modernen Paternoster bauen, dann müssen wir die Seile weglassen. Und wir müssen nicht nur die Seile weglassen, wir müssen auch eine Kreisbewegung ermöglichen von den Kabinen. Der konventionelle Aufzug kommt eigentlich an mehrere Grenzen. Auf der einen Seite, wenn Sie sehr hoch bauen, mit Stahlseilen kommen Sie auf eine Höhe bis 500, 600 Meter. Danach ist der Stahlseil einfach nicht mehr in der Lage, die Last zu halten. Wir bauen heute schon höher, wir planen Gebäude, die sind wesentlich höher als das und dann müssten Sie halt umsteigen. Wenn Sie mit Stahlseilen arbeiten, Sie haben eine Kabine pro Schacht. Und das eigentliche Thema bei Aufzügen ist die Kapazität. Wie bekommen Sie mehrere tausend Menschen morgens in ein Gebäude herein und abends wieder heraus? Und wenn Sie versuchen, das mit einer Kabine pro Schacht zu machen, müssen Sie halt mehrere Schächte planen. Und irgendwann geht Ihnen dann einfach der Platz aus. Ein ganz anderes Thema ist natürlich auch, wie schnell können wir eigentlich fahren? Mit den Beschleunigen, die Sie heute im Aufzug haben, brauchen Sie 150 Meter auf 10 Meter pro Sekunde zu kommen. Und dann müssen Sie 150 Meter bremsen, damit Sie bei 300 Meter aussteigen wollen. Das heißt, die Spitzengeschwindigkeiten sind eigentlich nicht wirklich realistisch im normalen Aufzugsbetrieb.
Wann sind Sie so weit, dass sagen können, wir bauen den ersten ein, wir haben eine Genehmigung, das erste Hochhaus steht?
Was die Kundenseite angeht, Sie können das heute schon kaufen. Wir könnten in 2018, 2019 oder 2020 durchaus einen Multi einbauen. Wir waren von dem Echo, von den Architekten und Bauherren wirklich überrascht gewesen, dass die das so extrem nachgefragt haben.
Wie wichtig war denn die Forschungsarbeit für die jetzige Verwendung der Magnettechnik?
Also ich glaube, wir können sagen, ohne dass wir Erfahrung beim Transrapid gehabt hätten als ThyssenKrupp, hätten wir dieses Risiko wahrscheinlich nicht gewagt. Die Kompetenz der Entwicklungsingenieure, die wir in ThyssenKrupp noch haben, die den Transrapid kennen, den Linearmotor kennen, hat uns wesentlich geholfen, diese Entwicklung so schnell voranzutreiben und auch die Sicherheit zu haben, das kann funktionieren. Weil wir hatten überlegt, wenn ein Transrapid mit 500 Tonnen, 500 Kilometer pro Stunde schnell fahren kann, dann sollte er in der Lage sein, mit 5 Meter pro Sekunde eine Kabine von maximal 500 Kilogramm zu bewegen. Und das sollten wir beherrschen können.
Letzte Frage. Der Mensch hängt im wahrsten Sinne des Wortes ja in seinem Leben. Was sagen Sie denn Skeptikern, die eher Stahlseilen als Magneten vertrauen?
Das ist eine sehr gute Frage, eine sehr emotionale Frage. Es gibt immer noch Leute, die haben Angst vor Aufzügen. Sie haben Leute, die haben Angst vorm Fliegen. Beim Fliegen haben wir auch keine Seile, die das Flugzeug in der Luft halten. Bei uns sind es starke Permanentmagneten, die keinen Strom brauchen. Und wie eine Wirbelstrombremse oder wie ein kurzgeschlossener Motor können die Kabinen nicht abstürzen, selbst wenn alle Sicherungssysteme versagen würden.
Das war unser Thema aus dem Korrespondentenbüro Emsland, Grafschaft Bentheim und dem Studio Osnabrück mit Peter Kliemann. Heute zum schweren Unglück auf der Transrapid-Versuchsanlage am 22. September 2006.